Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von der ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, dann starten wir mal gleich rein mit unseren aktuellen Themen. Ich habe noch einmal zur Erinnerung eine Nachricht der Steuerberaterkammer Berlin vom 13. Mai diesen Jahres. Da geht es noch einmal um die Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen. Wir hatten berichtet, dass das BMF hier eigentlich neue Vollmachten aufgesetzt hatte. Diese sind jetzt aber zurückgezogen worden und es gibt eine Verschiebung der Neufassung. Darauf, wie gesagt, hat nochmal die Steuerberaterkammer hingewiesen. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es hier neue Vollmachten dann offiziell gibt. Ansonsten ein Hinweis von der Minijobzentrale. Die möchte die Kommunikation mit den privaten als auch den gewerblichen Arbeitgebern verbessern. Dafür hat sie den Minijob-Manager aufgesetzt. Da kann man dann auch mal im Internet schauen, www.minijob-manager.de. Da findet man dann diesen Minijob-Manager. Über den sollen dann die Informationen besser mit der Behörde ausgetauscht werden können. Darüber kann man dann sein Konto einsehen und, und. Also alles ein bisschen digitaler und einfacher gehalten. Der weitere Punkt von mir, hier geht es um Steuergestaltungen, die da draußen von allen möglichen Steuergestaltern, jedenfalls vermeintlichen Steuergestaltern, auf den Markt geschmissen werden. Einer dieser Steuergestaltungsideen war die sogenannte Familiengenossenschaft. Da ging es darum, dass jemand in einer Genossenschaft gegründet hat, zusammen mit seinen Familienmitgliedern und dann seine Vermögenswerte da eingebracht hat und dann sollten die Familienmitglieder daran teilhaben können. Das Ganze sollte steuerfrei sein und trotzdem sollte ein Vorsteuerabzug bestehen. Da hat es schon das Landesamt für Steuern in Sachsen-Anhalt gesagt, dass die diese Konstruktion problematisch finden und die Nutzung durch die Familienmitglieder meistens als verdeckte Gewinnausschüttung gerne ansehen würden und dass kein Vorsteuerabzug besteht. Das hat jetzt auch das Bayerische Landesamt für Steuern mit einem Schreiben vom 2. April 2025 ebenfalls so gesehen. Großteil sind verdeckte Gewinnausschüttungen, Vorsteuerabzug besteht nicht. Und das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 15. Januar 2025 Aktenzeichen 11K 11042 aus 24, das ebenfalls so gesehen und dabei angedeutet, dass die das als Steuerhinterziehung sehen würden. Also von daher, wer solche Konstruktionen darüber nachdenkt, die aufzusetzen und diese hat, da sollte man jetzt nochmal einen Firmensteuerberater fragen, ob denn das bisher alles so richtig gelaufen ist. Ein kleiner Hinweis noch, es kursieren Gerüchte, dass Gestaltung mit der EWIF, das ist eine bisher relativ unbekannte Rechtsform, die schon seit über 40 Jahren besteht. Wenn man solch eine Konstruktion aufgesetzt hat, auch das soll jetzt durch die Finanzbehörden aufgegriffen werden, geschaut werden, ob das vielleicht sogar Steuerhinterziehung sein kann. Also vorsichtig mit solchen Konstruktionen. Ja, und dann kurz rüber zu dir, Steffen.
Ja, ich habe ein Beispiel für einen gelungenen Bürokratieabbau mitgebracht. Also eine anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung ist dann nicht notwendig, wenn der Ausschuss für Mutterschutz eine Regel veröffentlicht hat, nach der die schwangere und stillende Frau die Tätigkeit nicht ausüben darf. Was interessiert uns das, mag man denken? Wir beschäftigen ja gar keine schwangere Frau. Weit gefehlt, man muss auch dann eine, weil anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Und wenn man das nicht tut, riskiert man ein Bußgeld. Also insofern wird man zukünftig davor gefeit. Dann noch eine Information zu den Ausstellungsdaten in Arbeitszeugnissen. Wie selbstverständlich schreibt man die Zeugnisse in aller Regel das Datum des Austritts hinein, verstößt dann aber sehr oft gegen den Grundsatz der Zeugniswahrheit. Jetzt haben sich Arbeitsgerichte damit mit dieser Frage befasst und klargestellt, dass das Ausstellungsdatum dasjenige sein muss, wo die Zeugniserstellung fällig wird. Fällig wird ein Zeugnis nach Verlangen des Arbeitnehmers. Und das ist auch die Brücke, wie man sich dort behelfen kann. Das heißt, wenn man sich streitet über den Inhalt eines Zeugnisses und dann eine Einigung findet, meistens ja vor dem Arbeitsgericht, dann muss man sich auch zwingend über das Datum verständigen. Wenn also der Arbeitnehmer sagt, ich hätte das Zeugnis gerne zum Zeitpunkt oder zu meinem Austrittsdatum, dann hat er es genau dazu fällig gestellt und dann kann man auch getrost dieses Datum dort eintragen oder halt jedes andere Datum, selbstverständlich.
Ja, ein Datum, was noch ein bisschen in der Ferne liegt, der 1.1.2028, der behält für die Behörden und Gerichte aber einen spannenden Sachverhalt, ja, behält er sich zurück. Es geht um die Behördenaktenübermittlungsverordnung, die dann am 1.1.2028 in Kraft tritt. Die soll dann einen elektronischen Austausch von Akten zwischen Behörden und Gerichten ermöglichen. Und da geht es darum, dass in der Zivil-, Arbeits-, Verwaltung-, Sozial-, Finanz- und familienrechtlichen Verfahren und in den entsprechenden Behörden und Gerichten dann ein Austausch elektronisch spätestens stattfinden muss. Also das ist dann auch gut für uns. Wir müssen ja schon alles jetzt elektronisch an Gerichte übermitteln, dass dann die Gerichte von den Behörden auch alles elektronisch bekommen und an uns das dann weitergeben können. Das ist eine schöne Sache, aber liegt leider, wie gesagt, noch ein bisschen in der Zukunft.
Naja, behördenzeitlich ein Wimpernschlag, 2,5 Jahre.
Hast du vollkommen recht, ja. Da ticken die Uhren ein bisschen anders, ja, genau. So, kommen wir mal kurz zu den Urteilen der Woche. Und Steffen, du hast uns was aus Hessen mitgebracht.
Ja, genau. Ging's im Streit war ein Arbeitsverhältnis eines Geschäftsführers, der abberufen war und dessen Anstellungsvertrag auch gekündigt war. Und der stritt nun mit seinem Arbeitgeber über Kündigungsschutz. Und da haben wir in Paragraph 14 des Kündigungsschutzgesetzes die Regel, dass die Vorschriften über den Kündigungsschutz auf Geschäftsführer nicht anzuwenden sind. Nun war der hier schon abberufen, sein Vertrag war gekündigt und das hessische LAG hat seine Klage zugelassen und auch klargestellt, dass der Kündigungsschutz für diesen Arbeitnehmer gilt. Wohlgemerkt, nach dessen Abberufung und nach Kündigung seines Arbeits- oder seines Anstellungsvertrages. Also immer beachten, wenn man sich von seinem Geschäftsführer trennen will, muss man genau überlegen, wann und wie man sich von ihm trennt. So viel erstmal zu diesem Urteil. Jetzt wieder zurück zu dir.
Genau, wir gehen nach Düsseldorf zum Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da ging es um die Überbrückungshilfe 3, natürlich während der Corona-Zeit. Und wenn ich dagegen vorgehen will, dann wissen wir wahrscheinlich alle, es ist nicht so einfach. Ich kann eigentlich nur gewinnen, wenn ich nachweise, dass die Bewilligungsstelle gegen Artikel 3 Grundgesetz verstoßen hat und mich ungleicher behandelt hat als andere. Das ist meistens schwierig, war hier aber tatsächlich erfolgreich. Weil das VOG Düsseldorf mal mitgemacht hat und sich mal ein bisschen in NRW umgehört hat. Worum ging's? Der Fußballverein Fortuna Düsseldorf hatte im Jahre 2021 Überbrückungshilfe 3 beantragt. Die waren aber schon ein Jahr zuvor aus der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga abgestiegen. So, und das hat dann irgendwie auch die Bezirksregierung mitbekommen und gemeint, okay, das war ja jetzt nicht ausschließlich Corona-bedingt, euer Umsatzrückgang, sondern eben wahrscheinlich auch bedingt durch den Abstieg. Und die Bezirksregierung wollte es auch nicht zulassen, dass man dann als Antragstellerin nochmal genau aufschlüsselt, was lag am Abstieg an den Umsatzrückgängen und was war jetzt tatsächlich Corona-bedingt. Man ging dann also zum Verwaltungsgericht Düsseldorf und klagte dagegen und das Verwaltungsgericht Düsseldorf ist dann eben zu den anderen Bezirksregierungen gegangen und es stellte sich heraus, dass andere Bezirksregierungen also entweder sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, ob etwas Corona-bedingt war, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt damals noch nicht. Über Ausschließlichkeit hat man sich zum Teil auch gar keine Gedanken gemacht. Und andere Bezirksregierungen, zum Beispiel hinsichtlich des Fußballvereins Paderborn, der auch aus der ersten in die zweite Liga abgestiegen ist, wurde es zugelassen, dass man aufteilte nach Corona-bedingten Umsatzrückgängen und abstiegsbedingten Rückgängen. Ja, so, und dann hat also das Verwaltungsgericht Düsseldorf festgestellt, okay, es gibt keine einheitliche Linie in NRW und deshalb muss dann die Vorgehensweise der Bezirksregierung hier falsch gewesen sein. Die hat sich nicht, es gab keine einheitliche und so wie sie es gemacht hat, war es dann eben zulasten des Antragstellers. Und damit hat Fortuna Düsseldorf hier vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gewonnen. Was heißt das für uns, wenn wir in NRW leben? Es geht um Überbrückungshilfe 3. Gäbe es vielleicht Chancen, aber dafür muss man natürlich klagen. dann doch herauszustellen, dass die Bezirksregierungen unterschiedliche Praxisansätze hatten und dass es dann eben zu falschen Ablehnungsbescheiden gekommen ist. Also das müsste man nochmal im Einzelfall prüfen. Das Urteil ist vom 15. April 2025, Aktenzeichen 16K 937 aus 22. Dann habe ich noch was vom FG Münster mitgebracht. Da geht es mal wieder um den Anspruch auf Kindergeld. Und hier war das Kind über 18, hatte dann aber sich an einer Uni immatrikuliert, aber auch gleichzeitig ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Also es lief parallel für dieses sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis. Wenn nur das bestanden hätte, dann gäbe es kein Kindergeld mehr. Also hat das Finanzamt gesagt, ach Mensch, okay, du arbeitest. Also gibt es kein Kindergeld mehr. Und die Immatrikulation war ja nur pro forma, um an das Kindergeld ranzukommen. Natürlich ist das alles eine Einzelfallsache. Hier hat sich das FG Münster das aber genau angeschaut und es konnte nachgewiesen werden, dass das Kind tatsächlich sich bemüht hat in diesem Studium und nicht nur sich eingeschrieben hat und sonst nichts gemacht hat. Und damit hatte ich dann eben eine Ausbildung und damit besteht auch ein Anspruch auf Kindergeld. Das war also vom FG Münster, Urteil vom 5. Februar 2025. Aktenzeichen 7K 1522 aus 24 KG. Dann ein weiteres Urteil aus NRW, vom FG Düsseldorf. Da ging es um Trauer- und Hochzeitsreden und die Frage, sind denn das gewerbliche Tätigkeiten oder doch künstlerische, sodass ich dann in den Genuss des Paragraphen 18 ESTG komme? Da ist in der Zwischenzeit einheitliche Rechtsprechung der Finanzgerichte, dass Trauer- und Hochzeitsredner keine künstlerischen Darbietungen anbieten. Also auch wenn es eben einen gewissen Gehalt hat und Individualität diese Reden verinhaltlichen und ja, so ja auch wirklich zum Teil sehr schön sind, heißt das aber nicht, dass das eben ein Kunstwerk ist und es eben eine künstlerische Tätigkeit ist. Und von daher sind das dann immer gewerbliche Tätigkeiten, die dann eben auch 15 ESTG und der Gewerbesteuer unterfallen. Ja, und dann zum Abschluss nochmal zu dir, Steffen.
Genau, wir hatten berichtet, glaube ich, sogar in der letzten Woche, dass der Europäische Gerichtshof oder die Praxis in Deutschland nicht akzeptiert, wie Betriebsvereinbarungen zur Einführung von IT-Systemen geschlossen werden und hat die weit überwiegend als europarechtswidrig bezeichnet. Das Urteil, aus dem der Vorlagebeschluss des BAG stammt, ist jetzt gefallen am 8. Mai 2025 zum Aktenzeichen 8 AZR 209 aus 21. Da hatte das Bundesarbeitsgericht aber leider keine Gelegenheit mehr, über die konkret betroffene Betriebsvereinbarung zu entscheiden, weil der Kläger dann in der Verhandlung vor dem Bundesarbeitsgericht seinen Klageantrag reduziert hat und nur festgestellt werden oder gestellt haben wollte, dass Daten, die außerhalb der Betriebsvereinbarung weitergeleitet worden sind, schadenersatzpflichtig sind. Vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande: Der Arbeitnehmer, der zwar gewonnen hatte, hatte 3.000 Euro eingeklagt, zugesprochen worden sind ihm als Schadenersatz 200 Euro. Also, er hat Steine bekommen und Brot gewollt. So viel zu
Ja,
den Urteilen.
vielen Dank. Also genau, das scheint sich nicht so gelohnt zu haben. Ich lief ja noch mal ganz kurz Aktenzeichen nach für mein FG Düsseldorf-Urteil, über das ich berichtet hatte. Das war vom 27. September 2024, Aktenzeichen 1K 1459 aus 22 U. Ja, und damit sind wir auch schon mal am Ende für diese Woche. Vielen Dank, Steffen, dass du dabei
Gerne.
warst. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Woche.
Ja, tschüss.
Tschüss.